Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Bäcker, willkommen bei einer neuen Magazinfolge, in der wir mal wieder einen bunten Blumenstrauß aus Spielenews, Branchenbeobachtungen und Gesprächen zusammengetragen haben. Mein Name ist Sebastian Stange und nachfolgend behandeln wir folgende Themen. Alan Wake ist von Steam verschwunden und zeigt damit auf, welche Nachteile solche ach so bequemen Vertriebsplattformen haben. Dann habe ich mit Benedikt Grindel gesprochen, dem Studioleiter von Ubisoft Blue Byte, und zwar darüber, dass der französische Konzern derzeit die Gründung eines Hauptstadtstudios in Berlin plant, und ich habe Fragen dazu. Passend dazu ist kürzlich auch der aktuelle Finanzbericht von Ubisoft eingetrudelt und in dem sind einige interessante Erkenntnisse verborgen. Danach folgt ein kurzes Update zur Trennung zwischen Square Enix und IO Interactive. Und zuletzt sind wir über einen tollen Gastbeitrag des Medienforschers Thorsten Quandt in der Süddeutschen Zeitung gestoßen, der auf einen Aspekt des Spielekosmos hinweist, den wir bislang nicht auf dem Radar hatten. Zum Schluss gibt es, wie gewohnt, einen Überblick über die wichtigsten Releases der nächsten Wochen. Am Ende dann folgt mein Gespräch mit Benedikt Grindel nochmal in voller Länge. Wie immer findet ihr weiterführende Quellen, Links zu allen Themen in Beitrag zur Folge auf www.gamespodcast.de. Alan Wake verschwindet von Steam. Seit dem 16. Mai gibt es die PC-Version des Action-Adventures Alan Wake nicht mehr auf Steam und anderen Digitalmarktplätzen für PC zu kaufen. Das verkündete der Entwickler Remedy am 12. Mai auf allen Social-Media-Kanälen. Als Grund wird das Auslaufen der Lizenzen für die Musik im Spiel genannt. Die Website pcgamer.com tippt hierbei auf die Songs, die am Ende jeder Einzelepisode zu hören sind, darunter Up Jump the Devil von Nick Cave und The Bad Seeds sowie In Dreams von Roy Orbison. Am letzten Verkaufswochenende gab es nochmal 90% Rabatt auf Alan Wake bei Steam, nun ist es verschwunden. Lediglich die DLCs sowie die Standalone-Episode American Nightmare kann man noch kaufen. Wer sich das Spiel bis dahin gekauft hat, braucht sich jedoch keine Sorgen zu machen. Er behält es in seiner Bibliothek und kann es auch weiterhin neu herunterladen. Nur eben neu kaufen lässt sich Alan Wake als Digitalversion für PC nicht mehr. Obwohl, noch sind die Quellen für das 2010 für Xbox 360 erschienene und dann 2012 für PC portierte Spiel nicht ganz versiegt. Die Xbox-Fassung ist noch digital erhältlich und noch gibt es Restkontingente an Steam-Keys auf den einschlägigen Reseller-Seiten zu kaufen. Aber wenn die einmal aufgebraucht sind, dann bleiben nur noch die physischen Datenträger, von denen es aktuell auch noch einige im Handel zu geben scheint. Dieser Fall stellt mal wieder schön dar, welche Nachteile all diese bequemen digitalen Vertriebsplattformen haben. Ihr Angebot ist alles andere als in Stein gemeißelt. Immer wieder mal verschwinden Spiele von solchen Plattformen. Manchmal temporär, manchmal für immer. Man denke etwa an PT, den spielbaren Teaser für das gecancelte Silent Hill Projekt von Hideo Kojima und Guillermo del Toro, der im Rahmen der Gamescom 2014 im PlayStation Network veröffentlicht wurde. Nachdem sich Kojima und Konami trennten und das Silent Hill Projekt endgültig gestorben war, verschwand auch die bemerkenswert stimmungsvolle Demo aus dem PSN Store. Und auch der Wiederdownload mit den Accounts, die sich diese Demo bereits aktiviert haben, der ist seit 2015 nicht mehr möglich. Es gibt wohl noch ein paar Workarounds, um an die Software zu gelangen, aber das ändert nichts an der Erkenntnis, dass das Angebot der digitalen Spielehändler alles andere als immerwährend ist. Ubisoft eröffnet AAA Studio in Berlin. Wie Ubisoft bereits am 19. April bekannt gab, plant der französische Publisher zwei neue Studios zu eröffnen. Eins in Bordeaux, Frankreich und eins in Berlin. Ja, Berlin, unsere Hauptstadt. Das neue Studio soll Ende des Jahres mit seiner Arbeit beginnen und an der Multiplattform-Entwicklung eines AAA-Titels beteiligt sein, der auf einer bekannten Ubisoft-Marke basiert. Konkrete Details gibt es hierzu freilich noch nicht, zumal sich Ubisoft zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht einmal auf einen finalen Standort in der Hauptstadt festgelegt hat. Klar ist, dass das neue Berlin-Studio zunächst mit etwa 50 Mann besetzt werden und in enger Zusammenarbeit mit Blue Byte in Düsseldorf und Mainz agieren soll. Und weil dieses neue Ubi-Studio derzeit halt einfach noch nicht existiert, wir aber dennoch ziemlich neugierig sind, haben wir kurzerhand den Studioleiter von Blue Byte dazu befragt, Benedikt Grindel. Der erzählte uns etwa, warum Ubisoft überhaupt ein neues Studio braucht und deutet an, wieso die Wahl auf Berlin fiel.
Also grundsätzlich gibt es natürlich bei Ubisoft immer, und das schon seit vielen Jahren, das Bestreben, an guten Standorten neue Studios zu gründen, weil, und das sieht man ja, wenn man sich das anschaut, in den letzten Jahren, große Produkte brauchen immer größere Teams. Das nicht zuletzt jetzt, wo alles so in Richtung Games as a Service geht. Das heißt, die Spiele werden eben nicht nur einmal rausgebracht und dann nochmal irgendwann ein DLC, sondern die werden ja wirklich betrieben. Das heißt, die Anforderungen an die Teams werden immer umfangreicher und die Teams müssen immer größer sein. Und da wurde immer schon mal auch in Richtung Berlin Berlin geschaut, weil es einfach eine spannende Stadt ist.
Games as a Service. Dieser aktuelle Branchentrend gehört für Ubisoft bereits längst zur Realität und der scheint dem Publisher auch ganz gut zu gelingen. Aber zu den Finanzergebnissen des Konzerns kommen wir gleich. Zunächst wollen wir nochmal wissen, welche Rolle das neue Studio einnehmen wird.
Im ersten Schritt, und der erste Schritt, der soll auch nicht ersetzt werden später durch was anderes, wollen wir wirklich Teil einer großen Marke sein und die dort weiterentwickeln. Das ist übrigens dasselbe, was wir auch in Düsseldorf und Mainz machen. Wir haben natürlich unsere eigenen Marken, aber wir haben auch in Düsseldorf und Mainz, Stichwort For Honor, Stichwort, worüber wir schon reden können, das hat For Honor und Rainbow Six Siege, haben wir genau dasselbe Konzept. Das bringen wir jetzt also nach Berlin. In Berlin ist es aber so, dass wir sagen, wir möchten dem Studio eine klare Identität geben, deswegen wird es auch eine neue Marke sein. Also eine neue Marke für uns, nicht eine neue Marke für Ubisoft.
Und dann fragten wir natürlich noch, ob die Berlin-Expansion nicht vielleicht eine Art verschleierten Umzug darstellt. Was wird aus den Ubisoft-Studios in Düsseldorf und Mainz?
Wir sind an allen Standorten dabei, Leute zu suchen und da geht es nicht darum, Leute, die gehen, zu ersetzen, sondern da geht es wirklich darum, dass wir an allen Standorten wachsen wollen.
Dann sind wir ja beruhigt und wir stellen noch viele weitere Fragen, etwa zur Unternehmenskultur, zu den offenen Stellen, zum Standort Berlin und zu den Themen Politik und Gamesförderung. Das komplette Gespräch mit Benedikt ist ungekürzt ans Ende dieser Podcast-Episode angehängt und dauert etwa 18 Minuten. Ubisoft veröffentlicht Finanzbericht für das zurückliegende Geschäftsjahr. Am 16. Mai veröffentlichte Ubisoft den Finanzbericht für das zurückliegende Geschäftsjahr 2016 bis 2017. Nicht wundern, in der Spielebranche beginnt das Geschäftsjahr üblicherweise am 1. April und endet am 31. März des Folgejahres. Dadurch kann das saisonale Geschäft mit dem Höhepunkt in der Weihnachtszeit einfach besser abgebildet werden. Und laut diesem Bericht geht es Ubisoft gut. Das Unternehmen konnte einen Umsatz von ca. 1,46 Milliarden Euro erzielen, aus dem es mit einem Gewinn von 237,7 Millionen Euro herausgeht. Das liegt über den Vorjahreszahlen und soll im kommenden Geschäftsjahr noch weiter gesteigert werden. Im Geschäftsjahr 2018 bis 2019 dann will Ubisoft über 2 Milliarden Euro Umsatz machen. Interessant bei den ganzen Zahlen ist die dramatische Steigerung der Digitalumsätze. Lagen die im vorherigen Geschäftsjahr 2015 bis 2016 noch bei 32%, machten die Digitalverkäufe nun 50% des Umsatzes aus. Im kommenden Jahr soll diese Zahl auf 55% gesteigert werden. Und dass Ubisoft mit dem Modell Games as a Service Erfolg hat, das zeigen auch die 26,7% mehr monatlich aktiven User als im Vorjahr und ein Anstieg von 131% beim sogenannten Player Recurring Investment. Dieser Begriff fasst DLCs, Microtransactions, Abos und Season Pässe zusammen. Ubisoft CEO und Mitgründer Yves Guillemot gibt im Finanzbericht außerdem einen Ausblick auf die Zukunft. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2017 bis 2018 kündigt er die Rückkehr von Assassin's Creed, Far Cry, The Crew und South Park an. Und zu 2018 bis 2019 erklärte er, die digitale Transformation von Ubisoft weiter zu verfolgen und dieses neue, viel planbarere Geschäftsmodell zu festigen, das nun weniger von neuen Releases abhängig ist. Das Open-World-Rennspiel The Crew wird also dieses Jahr wieder aus der Taufe gehoben und im darauffolgenden Jahr soll es, so liest man im Finanzbericht, eine ganz neue Marke aus dem Hause Ubisoft geben. Interessant ist außerdem, dass Ubisoft die Erwartungen an die verkauften Stückzahlen seiner AAA-Releases deutlich zurückschraubt, aber dennoch mit mehr Umsatz rechnet. Games as a Service sei Dank. Und auch dem erstaunlich profitablen Verkauf von älteren Spielen aus dem Ubi-Katalog. Der macht nämlich bereits im aktuellen Finanzbericht 44,5% des Umsatzes des Konzerns aus. In diesem Finanzbericht gibt es dann auch noch detaillierte Aufstellungen des Cashflows und der Ubisoft Assets, aber um die wirklich zu verstehen, fehlt mir einfach die Expertise. Drum an dieser Stelle mal ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Wer solche Finanzberichte und Bilanzen genauer lesen und interpretieren kann, der möge sich gern mal bei mir melden unter sebastian@gamespodcast.de. Ich glaube nämlich, so eine Art kleine Wirtschaftsprüfung, das wäre doch ein tolles Format für unseren Podcast. Und auch das Thema große Publisher an der Börse ist einfach super spannend und es wäre toll, hier einen Gesprächspartner zu finden. Tja, aber kommen wir nun zu einem kleinen Update zur vorherigen Sendung. Entlassungen bei IO Interactive. Wie IO Interactive am 23. Mai via Twitter bekannt gab, kommt es beim dänischen Entwicklerstudio aktuell zu Entlassungen. Der Schritt wird damit begründet, besser für zukünftige Abenteuer gerüstet zu sein und folgt der Bekanntgabe des bisherigen Studioeigentümers Square Enix, sich vom Entwickler der Hitman-Reihe trennen zu wollen. Das verkündete der japanische Publisher am 10. Mai, wie wir bereits in der letzten Folge berichteten. Während sich offiziell noch niemand zum Verbleib der Hitman-Lizenz äußern möchte, unsere Anfragen wurden diesbezüglich bislang noch nicht beantwortet, will die GameStar aus zuverlässigen Kreisen erfahren haben, dass die Rechte an Hitman bei IO Interactive verbleiben werden und dass die zweite Staffel des zuletzt in Episoden erschienenen Hitman-Spiels bereits länger in Arbeit ist und im Jahr 2018 erscheinen wird. Wir bleiben am Ball und werden hoffentlich bald wissen, ob Square Enix einen Käufer für das Studio gefunden hat, wer das sein wird und was nun mit der Hitman-Lizenz geschieht. Gesundheitsverbände liebäugeln mit Online-Spielsucht-Einstufung. Am 17. Mai richtete der Medienwissenschaftler Thorsten Quandt in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung unsere Aufmerksamkeit auf eine ganz besondere Facette des Spielehobbys, nämlich Spielesucht und ihre offizielle Einstufung als Krankheitsbild. Der Artikel mit der Headline, wie Millionen Computerspieler zu Süchtigen erklärt werden sollen, ist eine Brandrede gegen eine aktuelle Entwicklung, von dem die meisten Spieler bislang nichts mitbekommen haben dürften. Es geht darum, dass die American Psychological Association, der Fachverband amerikanischer Psychologen, kurz APA, und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, aktuell die Weichen dafür stellen, das Krankheitsbild der Online-Spielsucht einzuführen. Laut Quandt ist das aus vielerlei Gründen eine bedenkliche Entwicklung. Zum einen nennt er das schwache wissenschaftliche Fundament, auf dem diese Einschätzung aufgebaut ist. So ist man sich in Fachkreisen alles andere als einig über das Thema und aktuelle Studien wurden von der APA nicht berücksichtigt. Zudem sei der Zustand der Online-Spielsucht, selbst wenn er im Rahmen von Studien nachgewiesen wurde, nicht unbedingt als Krankheit einzustufen, da viele Betroffene zum einen gar kein Problem damit haben und das Phänomen außerdem oftmals auf Dauer von ganz allein verschwindet. Die Betroffenen verlieren kurz gesagt die Lust darauf. Zum anderen warnt Quandt auch davor, dass dieses Krankheitsbild nach einer solchen offiziellen Einordnung, wenn sie denn einmal in den Listen der Krankheitsbilder der APA und WHO auftaucht, noch ist das nicht geschehen, dass sie dann auch behandelt werden kann und abgerechnet. Aktuell wird der Begriff Gaming Disorder predominantly online, aber bereits in einer Beta-Version des Krankheitskatalogs der WHO geführt und dort wie folgt beschrieben. Ich übersetze das mal relativ frei. Die Spielstörung, vornehmlich online, manifestiert sich in einem andauernden oder wiederkehrenden Spielverhalten, sprich Digital Gaming oder Videogaming, das vornehmlich über das Internet ausgeübt und durch eine eingeschränkte Kontrolle über das Online-Gaming charakterisiert wird und über eine erhöhte Priorität für das Online-Gaming im Vergleich zu anderen Aktivitäten in dem Maße, dass Online-Gaming Vorrang vor anderen Interessen und täglichen Aktivitäten hat und auch dadurch, dass Online-Gaming weiter betrieben würde, obwohl negative Konsequenzen auftreten. Dieses Verhaltensmuster ist von ausreichender Schwere, um in einer signifikanten Einschränkung in persönlichen, familiären, sozialen, Bildungs-, Arbeits- und anderen wichtigen Funktionsbereichen des Betroffenen zu resultieren. Diese Merkmale und das zugrunde liegende Verhaltensmuster des Online-Gaming sind normalerweise über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten ersichtlich, um eine Diagnose zu treffen. Allerdings kann dieser Zeitraum auch kürzer gefasst werden, wenn alle diagnostischen Voraussetzungen erfüllt und die Symptome schwerwiegend sind. Laut Quandt ist dieser schwammige Online-Gaming-Begriff auf fast jedes aktuelle Spiel anwendbar und er ist vor allen Dingen darüber irritiert, dass die APA und WHO hier bereits Nägel mit Köpfen machen, obwohl dieses durchaus existierende Phänomen doch eigentlich in einer offenen, kritischen Diskussion erörtert werden sollte. Vielmehr scheinen ihm zufolge einige Hardliner innerhalb dieser Organisationen einen Präzedenzfall zu schaffen. Quandt befürchtet einen Dammbruch, der noch viele weitere solcher Krankheitsbilder nach sich ziehen würde, etwa Handysucht oder Social-Media-Depression. Von heute auf morgen wären zahlreiche, eigentlich gesunde Personen therapiebedürftig. Ich kann nur dazu raten, diesen Artikel in Gänze zu lesen, denn Thorsten Quandt beleuchtet hier eine bemerkenswerte und relevante Entwicklung, die in ihrer Tragweite locker mit der Killerspiel-Debatte mithalten könnte. Man denke an Warnhinweise, Altersbeschränkungen und Ähnliches für alle Spiele mit Online-Komponente. Den Link hierzu findet ihr, wie auch alle anderen Quellenlinks zu den Themen dieser Sendung, im dazugehörigen Beitrag auf www.gamespodcast.de. Und damit wären wir für diese Sendung auch schon fast durch. Zuletzt ein rascher Blick auf die wichtigsten Releases der kommenden Wochen. Freilich ohne Gewähr für die Qualität der genannten Spiele und freilich auch ohne Gewähr für irgendwelche Vollständigkeit. Wer weiß, was sich noch verschiebt, wer weiß, was noch alles rauskommt. Und mein lieber Mann, da kommt so einiges. Am 30. Mai erscheint etwa Perception für PC, PS4 und Xbox One. Das ist ein Horrorspiel einiger Ex-Irrational-Mitarbeiter, die sich als Deep End Games zusammengeschlossen haben. Darin spielt man einen blinden Protagonist, der seine Umwelt so ein bisschen wie bei Daredevil in einer Art Schallreflexion erfassen kann. Am gleichen Tag erscheint außerdem Rising Storm 2 Vietnam. Das ist ein Mehrspieler-Shooter aus dem Hause Tripwire Interactive im populären Südostasien-Setting. Kürzlich erst endete die Beta. Die war ganz gut angenommen, soll aber noch ein bisschen rau und ruppig gewesen sein. Insbesondere was die Feinsteuerung und Bewegung der Spielfiguren angeht. Das soll alles noch ein bisschen sputtelig und janky gewesen sein. Wir können also gespannt sein, wie das Ding letztendlich released. Erscheint übrigens nur für PC. Am gleichen Tag, also immer noch am 30. Mai, erscheint außerdem Star Trek Bridge Crew, Ubisofts Mehrspieler Star Trek VR Experience, bei dem man zu viert die Brücke einer Enterprise besetzt, es gibt verschiedene Modelle im Spiel, und kooperativ Missionen erfüllen muss. Und das funktioniert nur, indem man zusammenarbeitet, der Captain gibt die Befehle, die anderen Stationen folgen ihm. Das ließ uns beim Probespiel bislang noch etwas kalt, hat aber durchaus Potenzial und erscheint für PlayStation VR, die HTC Vive und Oculus Rift. Und immer noch am gleichen Tag, dem 30. Mai, erscheint The Long Journey Home, ein Weltraum-Roguelike von Daedalic Entertainment, in dem man mit seinem Raumschiff nach einem missglückten Experiment zur Erde zurückfinden muss. Das erinnert an FTL, spielt sich ein bisschen anders, weil es so eine 2D-Ansicht hat und eine Orbitalphysik nutzt, und es ist im Kern ein Roguelike, das heißt, wenn man einmal stirbt, muss man von vorn anfangen. Das Ding erscheint für PC, Xbox One und PS4. Am darauffolgenden Tag, dem 31. Mai, erscheint Tokyo 42. Das ist ein isometrisches Actionspiel mit einem ziemlich einzigartigen Look, bei dem man einen Auftragskiller spielt und der erfüllt in so einer offenen Spielwelt relativ frei seine Aufträge. Das erinnert irgendwie an das Ur-GTA und es hat Stil und wir sind gespannt, ob es auch Spaß macht. Das erscheint für PC und PS4. Am gleichen Tag erscheint nur für Konsole, also die PlayStation 4 und Xbox One, Marvel Heroes Omega. Das ist ein Spin-off, und man könnte es auch ein Remake nennen, des 2014er Free-to-Play-Action-Rollenspiels Marvel Heroes, in dem das ganze Diablo-Spielprinzip mit einem MMO und mit der Comic-Marke Marvel verquirlt wurde. Das ist vielleicht deshalb ganz spannend, weil damals David Bravik, der Designer des Ur-Diablo, hier seine Hände im Spiel hatte. Am 2. Juni dann erscheint für PC, PS4 und Xbox One Tekken 7. Namco Bandais neuester Ableger der Prügelspielreihe mit gewohnt albernen Charakteren und einem leicht veränderten Kampfsystem. Das soll Neulinge nicht überfordern und doch genügend Tiefe für Profis bieten. Am 6. Juni dann erscheint The Elder Scrolls Online Morrowind. Das ist eine Erweiterung für das Online-Rollenspiel und da wird der Ort Vardenfell hinzugefügt, der Schauplatz des Original Singleplayer Morrowind. Dazu gibt's dann noch eine neue Klasse, eine neue Trial-Questline und einen neuen PvP-Modus. Das Ganze erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Und am 9. Juni dann erscheint Dirt 4. Das ist das neue Rallye-Rennspiel aus dem Hause Codemasters, das nicht ganz so den Simulationsfokus wie Dirt Rally hat und dafür viel mehr Abwechslung bieten wird. Mit Rallycross, mit Wüstenbuggies, mit Offroad-Rennen ohne Begrenzung und einem prozeduralen Streckengenerator. Kommt für PS4, Xbox One und den PC. Und zuletzt haben wir Conarium. Kommt auch am 9. Juni nur für PC und das wird uns Lovecraftschen Horror servieren. Das Spiel kommt aus dem Haus Zoetrope Interactive, einem türkischen Entwickler, und ist von der Lovecraft-Novelle Berge des Wahnsinns inspiriert und das lässt uns als Forscher in einer verlassenen Arktis-Forschungsstation erwachen. Da sind wir mal gespannt. Und das war's jetzt aber wirklich mit dem Magazin. Naja, nicht ganz, wie eingangs angekündigt und mehrmals wiederholt, folgt im Anschluss mein vollständiges Gespräch mit dem Blue Byte Studioleiter Benedikt Grindel zum neuen Obi-Studio in Berlin. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Unterstützung unseres Projekts bei Patreon und sollte jemand Diskussionsbedarf verspüren, da sei ihm unter forum.gamespodcast.de das weltbeste Spieleforum ans Herz gelegt. Also dann. Ahoi hoi und bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Sebastian Stange vom Games Podcast.
Hallo Sebastian.
Ich freue mich, dass du heute Zeit hast. Guten Morgen, weil ich ganz gerne ein paar Fragen stellen würde zu der ganzen Berlin-Studio-Geschichte und ich hoffe, du bist da einigermaßen der richtige Ansprechpartner.
Wenn ich das nicht wäre, wäre das schlecht. nein, ich hab das Projekt ja von Anfang an hier durchgeführt. Also da sollte ich jede deiner Fragen gut beantworten können, sofern es denn schon eine Antwort gibt.
Ausgezeichnet. Wann hat das Projekt denn begonnen? Wann hat sich Ubisoft entschieden, wir brauchen da noch ein neues Studio, AAA und dann noch in Deutschland?
Also grundsätzlich gibt es natürlich bei Ubisoft immer und das schon seit vielen Jahren das Bestreben, an guten Standorten neue Studios zu gründen, weil, und das sieht man ja, wenn man sich das anschaut, in den letzten Jahren, große Produkte brauchen immer größere Teams. Das nicht zuletzt jetzt, wo alles so in Richtung Games as a Service geht. Das heißt, die Spiele werden eben nicht nur einmal rausgebracht und dann nochmal irgendwann ein DLC, sondern die werden ja wirklich betrieben. Das heißt, die Anforderungen an die Teams werden immer umfangreicher und die Teams müssen immer größer sein. Und da wurde immer schon mal auch eine recht Richtung Berlin geschaut, weil es einfach eine spannende Stadt ist. Und dieses konkrete Projekt hat tatsächlich Ende letzten Jahres, also ich sag mal so September, Oktober angefangen. Und dann haben wir Anfang des Jahres, Januar, gesagt, nee, Berlin ist der richtige Standort. Und dann war eigentlich nur noch die Umsetzung.
Was konkret zeichnet denn Berlin als Standort aus? Was kann Berlin, diese Stadt, für einen Spieleentwickler, der sich dort niederlassen will, bieten, was andere Städte hier nicht können?
Also ich würde gar nicht sagen, dass Berlin jetzt was kann, was andere Städte nicht können, aber Berlin ist einfach ein guter Standort. Da ist gar nicht so wichtig, wie dies im Vergleich mit anderen ist, sondern was man sagen kann, Berlin ist ein Standort, wo es heute schon eine ganz gute Szene gibt. Also wir haben viele Studios in ganz verschiedenen Bereichen. Sowohl im AAA-Bereich sind ja Leute in Berlin tätig, nicht nur in Studios, sondern auch als Freelancer teilweise, die für AAAs arbeiten. Dann gibt's eine sehr gute Indie-Szene. Im Mobile-Bereich tut sich was. Also da ist schon richtig gut was los. Auch in der Ausbildung ist es sehr spannend. Und von daher treffen wir da schon auf einen guten, fruchtbaren Boden und denken halt, und das ist vielleicht was für Berlin etwas Spezielles, dass wir mit unserem Angebot, also AAA im internationalen Kontext, als Teil eines großen Publishers da noch eine Lücke füllen. Und das ist natürlich aus unserer Sicht sehr attraktiv. Wir denken, dass wir da auch ein bisschen Trendsetter sein können. Und Das ist speziell. Und darüber hinaus ist Berlin natürlich einfach eine Stadt, die generell sehr spannend ist, die sich immer wieder neu erfindet, die wächst, die gerade im Startup-Bereich und im ganzen Bereich New Business und Technologie wirklich vorne dran ist und international einfach sehr, sehr viele Leute anlocken kann.
Jo, bis jetzt ist bekannt, dass das Studio in Berlin seinen Sitz finden wird und ungefähr 50 Mitarbeiter da angestellt werden. Wird auch noch ein neuer Studioleiter bestimmt. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten, seit das vor ungefähr einem Monat kommuniziert wurde?
Da sind wir dran. Also wir sind jetzt schon recht konkret beim Standort. Da werden wir sicherlich in nächster Zeit die Entscheidung fällen. Wir haben da jetzt nicht die unfassbare Eile gerade, weil wir ja im Prinzip in diesem Jahr dann loslegen wollen. Da wollen wir. Wichtig ist uns da schon, dass wir wirklich einen guten Standort haben und haben uns da ein paar sehr spannende Objekte angeschaut. Da wird bald die Entscheidung kommen. Der Prozess für den Studioleiter, der vor Ort dann da das Heft in der Hand hat, läuft genauso voran. Also da hat sich was getan an beiden Stellen, aber noch nichts, was wir jetzt offiziell sagen können.
Alles klar. Was auch noch interessant ist, wenn so ein größeres Projekt stattfindet, ist das Thema Förderung. Ich finde es interessant, wie viel da gefördert wird und aus welchen Fördertöpfen ihr da was bekommt. Ich bin mir sicher, die Stadt Berlin ist da einigermaßen mit involviert.
Ja, natürlich. Also es gibt im Prinzip in Deutschland die Möglichkeit, wenn man in gewissen Regionen ein neues sich neu ansiedelt, dann gibt es eine sogenannte GRW-Förderung. Das kann man überall nachgoogeln. Das ist nichts Besonderes oder Geheimes. Und trifft dann auf Berlin zu, Berlin-Brandenburg, in diesem Falle sogar auf die gesamten östlichen Bundesländer, inklusive Berlin. Und das werden wir dort auch dann bekommen. Wie hoch das genau ist, steht noch nicht fest. Der Antrag ist jetzt kurz vor der Fertigstellung. Aber das sind offizielle Programme. Das kannst du nachlesen, in welchem Rahmen das dann stattfinden kann.
Wie sieht denn die Timeline aus für die ganze Einrichtung des Studios? Ich kann mir vorstellen, das ist nicht trivial, einfach so aus dem Boden ein Büro zu stampfen, das auch noch als Entwickler funktioniert. Ihr seid gerade dabei, wie du erzählt hast, den finalen Standort festzunageln, aber wie lange wird es denn noch dauern, bis das Studio arbeitsfähig ist und einsatzfähig?
Also unser Ziel, und da sind wir so, wenn ich mir die Timeline anschaue, eigentlich auf einem guten Weg dahin. Unser Ziel ist, dass wir Ende diesen Jahres wirklich operativ sind. Das heißt, ab dem Zeitpunkt wirklich an unserem Projekt dort arbeiten. Das heißt nicht, dass wir erst dann das Studio öffnen. Das werden wir schon ein bisschen vorher machen, weil natürlich alles vorbereitet werden muss. Wir wollen auch noch, entweder müssen entsprechende Schulungen gemacht werden auf der Technologie, die dann wichtig ist und so weiter und so weiter. Aber Ende diesen Jahres wollen wir wirklich operativ dort Bereich tätig sein. Und dann ist das natürlich immer noch ein Wachstumsprozess. Wir wollen ja im ersten Jahr auf ungefähr 50 Mitarbeiter anwachsen. Die sind nicht alle am ersten Tag da, aber wir denken, dass das Core-Team dann da ist und dann wird das konsequent weiter ausgebaut.
Erstellt ihr euer Core-Team komplett neu oder wird irgendeine Kernmannschaft aus Düsseldorf mitkommen?
Das wird eine Kombination sein. Da laufen inzwischen natürlich auch schon viele Gespräche im Hintergrund. Wir haben also sowohl Leute hier aus Düsseldorf oder Mainz, die dann entweder für eine Mission als Starthilfe oder vielleicht sogar auf Dauer nach Berlin gehen werden. Wir haben aber auch darüber hinaus aus anderen Ubisoft-Studios durchaus ein großes Interesse, weil Berlin ist einfach nun mal ein sehr, sehr interessanter Standort. Und auch da gehe ich davon aus, dass dann über die Zeit vielleicht sogar schon zum Anfang hin Leute dazukommen werden. Aber natürlich ist das Ziel von Berlin jetzt nicht in erster Linie Leute, die wir schon haben, in eine andere Stadt zu bringen, sondern wir wollen wirklich wachsen. Das heißt, das wesentliche Wachstum soll schon durch externes Recruitment stattfinden. Und da waren die Ergebnisse und das Interesse, das wir auf der Berlin Games Week hatten, Ende April, war schon hervorragend. Also ich denke, dass wir da gut weiter auch in die Richtung wachsen werden, zu dem wir ja noch nicht mal gesagt haben, um welches Projekt es geht. Die Leute haben also so ein bisschen die Katze im Sack gekauft. Auch wenn auf dem Sack Ubisoft steht, wollen die natürlich gerne wissen, was ist es denn? Und trotzdem ist das Interesse schon sehr, sehr groß. Also wir sind da zuversichtlich, dass wir das in die Richtung gut entwickeln können.
Bis ihr verratet, was ihr dort tut, wird es ja wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis die Öffentlichkeit
bis wir verraten, was wir konkret tun, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ja. Es ist auch ein Projekt, das jetzt gerade in der Anfangsphase ist. Da wird nicht früh drüber gesprochen. Aber ich denke schon, dass wir ein bisschen mehr sagen können bald. Das ist für uns natürlich auch ein wichtiges Argument, dass wir sagen können, in welchem Markenuniversum das Ganze stattfinden soll. Da sind wir gerade noch in den Diskussionen, was genau der richtige Zeitpunkt ist.
Dann bin ich gespannt. Und du hast ja vorhin schon andere Studios angesprochen, andere Ubisoft-Studios. Und ich weiß, dass Ubisoft gern Projekte weltweit streut. Ich denke da an Assassin's Creed 4 Black Flag, wo Singapur federführend bei der ganzen Ozeansimulation und dem Seefahrtpart war. Andere Studios haben sich wiederum um die Cutscenes, Zwischensequenzen gekümmert. Montreal hat federführend das Gameplay an Land gemacht. Wird Berlin auch so eine Rolle einnehmen, dass das Berlin-Studio zusammen mit anderen Ubisoft-Studios auf der ganzen Welt gleichzeitig an einem großen AAA-Titel arbeitet? Oder ist die Vision eher, dass doch Berlin sein eigenes Ding dreht?
Nein, also zu Beginn werden wir genau das machen, was du gerade beschrieben hast. Wir werden im Rahmen einer großen weltweiten Produktion dort ein Team aufbauen. Und ja, da genau richtig beschrieben, das ist bei Ubisoft seit vielen Jahren eine Best Practice, dass man mit großen Studios zusammen an solchen Projekten arbeitet. Unser Bestreben ist es aber, dort wirklich ein richtig großes Team aufzubauen, ein wirklich vollständiges Core-Team, wie wir das nennen, wo also alle Disziplinen dabei sind. Also jetzt sage ich mal nicht jetzt in Anführungsstrichen nur Technologie oder nur Grafik, sondern wirklich das vollständige Thema. Kann dann irgendwann auch natürlich dazu führen, dass man dort eigene Sachen macht vom Know-how. Aber dafür müsste das Studio nochmal ordentlich wachsen. Im ersten Schritt, und der erste Schritt, der soll auch nicht ersetzt werden, später durch was anderes, wollen wir wirklich Teil einer großen Marke sein und die dort weiterentwickeln. Das ist übrigens dasselbe, was wir auch in Düsseldorf und Mainz machen. Wir haben natürlich unsere eigenen Marken, aber wir haben auch in Düsseldorf und Mainz, Stichwort For Honor, Stichwort, worüber wir schon reden können, das ist halt For Honor und Rainbow Six Siege, haben wir genau dasselbe Konzept. Das bringen wir jetzt also nach Berlin. In Berlin ist es aber so, dass wir sagen, wir möchten dem Studio eine klare Identität geben, deswegen wird es auch eine neue Marke sein. Also eine neue Marke für uns, nicht eine neue Marke für Ubisoft.
Oh, die vielen Andeutungen. Ich bin schon gespannt, wann ist verraten. Wie sieht's denn aus, wenn einige unserer Zuhörer in dem Feld versiert sind, die richtige Ausbildung haben? Habt ihr schon Stellen ausgeschrieben? Wie plant ihr das Studio zu füllen? Und welches Profil brauchen interessierte Anwärter, um bei Ubisoft Berlin vielleicht mal unterzukommen?
Also wir haben schon einige Stellen ausgeschrieben. Im Moment ist das noch so ein bisschen, ich sag mal, provisorisch. Wir sind dabei, wirklich das Kernteam aufzubauen und wir antizipieren so ein bisschen, in welche Richtung wir gehen wollen. Das heißt, wir sagen jetzt noch nicht genau, wir suchen jetzt genau 4 Leute davon und genau 6 Leute davon. Aber da wir auf Dauer, wie ich gerade schon gesagt habe, halt ein vollständiges Core-Team aufbauen wollen, kann sich da jeder berufen fühlen, der in der Spielentwicklung arbeitet, sich zu melden. Und da haben wir auch schon jetzt aus allen verschiedenen Bereichen wirklich gute Bewerbungen bekommen. Sowohl im Senior, Intermediate als auch im Junior-Bereich. Das heißt, ob ich jetzt Programmierer bin, Grafiker, Game Designer, Content Designer, Producer, was auch immer, es lohnt sich auf jeden Fall, sich bei uns zu melden. Über die Homepage sind wir da erreichbar. Also bluebyte.com/Berlin ist das, wo man das bekommt. Auch für unsere anderen Standorte. Wir suchen also wirklich Leute in allen Bereichen. Wenn du mich jetzt fragst, was sind dann so die wichtigsten Profile, das ist jetzt nichts besonders Tiefgründiges. Programmierer sind sicherlich immer ganz oben auf der Liste, gerade im Bereich Online-Programmierung, Gameplay-Programmierung, Tool-Programmierung. Das sind sicherlich die im Moment, zumindest wenn es um Seniors geht, am schwierigsten zu bekommenden Profile. Aber wir haben da auch kein Limit, wir suchen wirklich in allen Bereichen.
Die Unternehmenssprache, nehme ich an, wird Englisch sein?
Ja, das ist in allen unseren Studios so. Also wir haben das in Düsseldorf schon seit langer, langer Zeit. In Mainz haben wir das, glaube ich, seit ungefähr 3 Jahren umgestellt, dass alle Dokumente sind Englisch und das ist der Fall. Wir haben natürlich, wenn wir jetzt nur mit Deutschen in einem Meeting sitzen, dann werden wir nicht Englisch sprechen, aber das passiert immer weniger. Wir haben inzwischen über, ich glaube, fast 40 verschiedene Nationalitäten. Da geht das gar nicht anders.
Und zu guter Letzt macht Ubisoft ein großes Studio in Berlin auf und pessimistische Leute können sich natürlich fragen, was wird jetzt aus Bluebyte, was wird aus den anderen Ubisoft-Büros in Deutschland? Die bleiben bestehen. Da hätte ich ganz gern von dir nochmal die finale und fixe Bestätigung dafür.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind, das habe ich ja gerade schon erwähnt, wir sind an allen Standorten dabei, Leute zu suchen. Und da geht es nicht darum, Leute, die gehen, zu ersetzen, sondern da geht es wirklich darum, dass wir an allen Standorten wachsen wollen. Das heißt wirklich, Berlin ist für uns nur eine Möglichkeit, in Deutschland insgesamt noch weiter voranzukommen. Wir denken, wir haben hier einen hervorragenden Standort in Düsseldorf und einen super Standort in Mainz, also Rhein-Ruhr und Rhein-Main. Ich glaube, die werden sich auch in Zukunft noch weiterentwickeln. Wir sehen das ja, wenn Leute vom Ausland oder auch aus Deutschland hier zu uns kommen. Das ist alles sehr attraktiv und wir haben viel Spaß hier und es will beileibe auch nicht jeder nach Berlin gehen. Also die sind sehr glücklich hier vor Ort. Berlin ist halt ein zusätzlicher spannender Standort für uns, den wir jetzt neu aufbauen wollen. Und ich denke, dass das auch noch viel, viel Fantasie nach oben hat. Wir haben ja am Anfang von der Förderung gesprochen, die halt über das GRW-Programm geht. Das ist aber natürlich eine Förderung, die so eine Investitionszuschuss am Anfang ist. Ich glaube, wenn wir da das hinbekommen, dass in Deutschland eine substanzielle Förderung für Spiele, ähnlich wie für Filme stattfindet, dass da dann auch noch viel mehr Musik drin ist, aber ganz klar an allen Standorten. Und ich bleibe in Düsseldorf und das ist vielleicht das stärkste Argument. Ich würde nicht mir selber hier das Studio unterm Boden wegrationalisieren. Also wir bauen nach wie vor voll auf Düsseldorf und auch voll auf Mainz.
Das finde ich jetzt zum Schluss ganz interessant, dass du nochmal die Games-Förderung ansprichst. Insbesondere in diesem Wahljahr wird es offensichtlich auch ein politisches Thema sein. Sehr interessant und das geht auch ganz in diese Richtung Deutschland als AAA-Land rein. Die ganze Geschichte, dass ihr ein Studio aufmacht, so in diesem Jahr regelrecht ein kleines Politikum. Übt ihr damit nicht auch Einfluss auf die Politik oder habt ihr auch Gespräche mit verschiedenen Politikern der verschiedenen Parteien geführt im Rahmen der ganzen Geschichte oder im Rahmen der ganzen Gaming-Veranstaltung in Berlin in letzter Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal gründen wir ein Studio, weil wir Spiele machen wollen. Also das sind erstmal genau die Interessen. Ubisoft hat ein weltweites Wachstumsprogramm. Ubisoft Bordeaux ist ja auch angekündigt worden. Also unser erstes Ziel ist es, gute Spiele zu machen. Aber natürlich, wenn wir in so einer Situation wie jetzt sind, wir haben ein Wahljahr, hat das auch eine politische Komponente, gar keine Frage. Dadurch, dass wir jetzt das Studio aufgemacht haben, zeigen wir natürlich erstmal, dass Deutschland einfach generell ein attraktiver Standort ist. Gerade wenn man sieht, was sich in Bereichen wie Ausbildung in den letzten Jahren getan hat. Wir haben eine gute Indie-Szene, wir haben viele, viele Sachen, die wirklich sich in eine gute Richtung entwickeln. Wir sind als Standort insgesamt attraktiv für sogenannte Expatriates, die dann aus dem Ausland zu uns kommen und hier arbeiten wollen. Das ist alles gut. Das Einzige, wo wir natürlich mit unseren Nachbarn nicht wirklich mithalten können, ist die öffentliche Unterstützung für Spiele. Und da können wir natürlich jetzt ganz glaubwürdig sagen, hey, wir stehen für den deutschen Standort ein. Das seht ihr an unserer Politik. Wir sind über die Jahre auch konsequent gewachsen und erweitern jetzt sogar noch innerhalb von Deutschland. Aber das kann natürlich, wenn eben das Thema Förderung Anschluss an das bekommt, was in anderen Ländern möglich ist, nochmal eine ganz andere Dynamik Und das drücken wir natürlich auch aus, wenn wir mit Politikern sprechen. Und die wissen inzwischen auch, dass Computerspiele eben nicht mehr wie vor 10, 15 Jahren noch in der Schmuddelecke sind, sondern dass das hochqualifizierte Mitarbeiter sind, mit denen man nicht darüber reden muss, was Digitalisierung ist. Also dass es im Prinzip eine Zukunftsbranche ist. Und da bekommen wir sehr viel positives Feedback. Und ich meine, dieses Jahr im Wahljahr können die Politiker dann zeigen, wie ernst sie das meinen. Das ist doch eine schöne Sache.
Ich bin schon sehr gespannt, wann und in welcher Form das im Wahlkampf auftaucht. Jetzt muss ich aber noch eine wirklich letzte Frage stellen, denn vor zwei Sendungen hat die famose Petra Fröhlich so ein bisschen aufgedröselt, welche Entwürfe es denn in Richtung Gamesförderung gibt. Und da weiß ich gar nicht, ob sich Ubisoft konkret schon positioniert hat, welche Form der Gamesförderung in Deutschland das Unternehmen gut fände. Der BIU, der Branchenverband, hat ja so ein Konzept, das auf Steuererleichterung basiert. Der Game-Bundesverband, ein bis jetzt eher vages Papier angekündigt, was demnächst noch erscheinen soll. Mit der Headline 100 Millionen Förderung. Habt ihr da konkret eine Position oder findet ihr einfach nur das Thema generell wichtig?
Also das ist ja zunächst mal nicht direkt unsere Aufgabe, wie die Förderung ausgestaltet ist. Das Einzige, und da glaube ich, sind die Modelle, die vorgeschlagen worden sind, da sind wir auch mit den Verbänden im Gespräch, sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Eingaben. Man kann sich angucken, was in anderen Ländern passiert. Da haben wir natürlich Erfahrung. Es gibt die außereuropäischen Modelle wie in Kanada oder auch in den USA, die natürlich reine Wirtschaftsförderung sind, was ein bisschen kompliziert ist in Deutschland wegen der EU-Richtlinien. Wir haben aber auch innerhalb der EU natürlich Fördermodelle, die man sich anschaut. Kann. Das französische Modell kennen wir offensichtlich sehr gut. Da sind wir ja vor Ort tätig und nutzen das. Auch in England gibt es ein Modell. Auch da haben wir zwei Studios. Für mich ist im Endeffekt einfach nur wichtig, dass es wirklich eine substanzielle Produktionsförderung ist. Und das Zweite ist, dass es eine gewisse Einfachheit hat. Es gibt im Moment ja auch schon durchaus Förderungen für Forschung und Entwicklung. Da haben wir im letzten Jahr eine Förderung bekommen, mit der wir auch jetzt aktiv sind. Da geht es um die, da muss ich immer gut aufpassen, um die Erstellung von prozeduralen Spielelementen. Das ist ein spannendes Thema. Aber das ist halt eine F&E-Förderung, Forschung und Entwicklung. Das ist immer sehr, sehr aufwendig in der Antragstellung. Wir haben das gerne gemacht, weil wir uns damit beschäftigen. Und das ist auch eine tolle Förderung. Aber ich glaube, für eine generelle Förderung wäre es wichtig, dass sie einfach ist und eben, dass sie substanziell ist. Und welches Modell das dann am Ende ist, ist eigentlich eine zweite Frage.
Jetzt habe ich gerade schnell nochmal nachschauen müssen. $837.500, das Maximum an Gamesförderung in Deutschland habt ihr da organisiert.
Genau.
Also kennt ihr euch auch in dem Thema aus? Na, dann bin ich aber wirklich mal gespannt, wie es mit dem Studio weitergeht mit dem Thema Gamesförderung und auch dem AAA-Standort Deutschland. Vielen lieben Dank für die Beantwortung der Fragen und ich bin schon gespannt, wann ich mehr erfahren kann zur ganzen Geschichte und an welcher Franchise ihr denn letztendlich arbeiten werdet. Dankeschön.
Du wirst davon erfahren. Alles klar, ciao.
Ciao.